So, hallo liebe Hörer, hallo Waldemar.
Hallo Jürgen.
Zwei Wochen später sind wir wieder zusammengekommen und dieses Mal haben wir uns mal was ganz anderes überlegt und haben einen, ich sag mal, teuflischen Gast dabei. Wir haben über Telefon einen Interviewpartner, den Steffen Janssen, Gründer, Inhaber des Lucifer Verlags. Und somit, was soll ich noch sagen? Hallo Steffen.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, hi. Freut uns sehr, dass es geklappt hat und wir versuchen jetzt einfach mal eine weitere Nuance des Hysteriker-Podcasts. Mal nicht einfach nur wir zwei Dummen, die irgendwas erzählen, sondern jetzt gehen wir mal in die weite Welt hinaus. alles, was ich eigentlich sagen kann, ist, ich kenne den Lucifer Verlag eher nur am Rande. Ich bin Nutznießer eines Buches geworden, das mir der Steffen fröhlicherweise oder netterweise geschickt hat. Das war von Heinrich Hanf, das Nazareth-Projekt. Über das möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Die Rezension gibt es auf hysterica.de natürlich zu lesen. Es ist teilweise sehr philosophisch, aber trotzdem spannend. Und wie ich geschrieben habe, wenn ich mich jetzt noch richtig daran erinnere, weil das Thema selbst habe ich schon 5-mal gelesen, dachte ich. Aber Heinrich Hanf hat es irgendwie ganz anders geschafft, wieder vom Leser auszubreiten. Gut.
Philosophisch wäre es auch was für mich wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Kann man sagen, dass es ein Thriller ist? Eigentlich schon, oder?
Also ich habe es unter dieser Kategorie auch eingestellt. Es liegt einfach am nächsten, ja.
Ja.
Drama klingt für mich immer, ja.
Dramatisch.
Ja, wenn ich Drama lese, dann lasse
so
ich,
ne?
Lass ich die Finger davon.
Nein. Es gibt sehr gute Bücher, die unter Drama laufen. Und unter Drama, da denkt man immer an diese Hausfrauenfilme im Fernsehen. Ne? Mhm,
genau.
Das trifft es aber nicht. Und deswegen muss man sich halt was anderes überlegen.
Ja.
Opfern wir jetzt mal ein Bierchen.
Ja, machen wir mal kurz Plopp, weil wir müssen hier noch ein Bier aufmachen. Ich habe gerade gemerkt, das ist noch zu. Ja, das kann er wieder lauter, Waldemar.
Du, die Stimme nicht.
Ja. Also Steffen, du hast den Lucifer Verlag gegründet.
Ja, erstmal bedanke ich mich für den teuflischen Gast. Das finde ich immer besonders nett.
Ja, aber Lucifer ist eine breite Vorlage dafür.
Ja, das sind so die Momente, wo ich manchmal bedauere, dass ich den Verlag so genannt habe. Nicht? Wobei es ja doch am naheliegendsten war.
Was ist der tatsächliche Hintergrund, wieso der so heißt?
Der Namenshintergrund, der hat erstmal gar nicht so viel mit dem Verlag zu tun gehabt, sondern ja eher mit meiner Person, weil diesen Namen trage ich sage es jetzt so, wie es ist, schon viele Jahre in der Pokerszene mit mir herum. Und ja, wir saßen dann auch mal, ein guter Freund von mir und ich, saßen abends mal bei einem Bierchen zusammen und haben wirklich darüber philosophiert, ob es denn Sinn macht, noch einen Verlag zu gründen. Es gibt ja schließlich über 20.000 in Deutschland.
Ernsthaft?
Und die Entscheidung fiel dann doch positiv aus. Mhm. Und ich schreibe es mal dem Bier zu, dass der Lucifer Verlag draus wurde. Wobei er thematisch natürlich in diese Richtung geht, ganz klar. Nicht? Nur wenn ich dann so Aussagen bekomme, wie hier in meiner lieben Heimatstadt, dass man von mir besser die Finger lassen sollte, weil ich ja schwarze Messen mache und mit dem Teufel zu tun habe.
Denn aus Stuttgart, den war da glaube ich Mist, oder aus
Baden-Württemberg? Nein, ich wohne jetzt in Wattenscheid. Aha. Ich sage ganz bewusst nicht Bochum, weil man darf hier niemand vor den Kopf stoßen. Ich sage Wattenscheid. Und ja, da hatte ich ein ganz nettes Erlebnis bei einer kleinen Zeitung, wo der Chefredakteur meinte, mich von oben bis unten erstmal abzumustern. Das darf er ja auch, das mache ich ja auch schon mal. Mhm. Um mich dann eigentlich nett hinaus zu komplimentieren, ohne sich überhaupt anzusehen oder anzuhören, was ich da bei mir trage. Und dann den dummen Fehler zu begehen, einem Bekannten von mir am nächsten Tag zu erzählen, was das denn für ein schräger Typ wäre, mit so einem komischen Verlag. Mhm. Ja, ich fand das ein bisschen, also eigentlich fand ich ihn recht abartig, weil als Chefredakteur hat man eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Lebenserfahrung, denke ich auch. Mhm. Und Dinge von vornherein abzukapseln, ohne zu wissen, was man da eigentlich tut und mit wem man da spricht, das fand ich schon ein bisschen unprofessionell. Ne?
Ja, das ist immer traurig. Also ich weiß ja noch, als ich vor langer Zeit noch schwarz gewandelt als Kufti durch die Gegend gelaufen bin, war mal ein Artikel in der Zeitung, Satanismus natürlich, ist ganz klar. Ja. Und damals hatte ich mich dann gedacht, jetzt muss ich mich mal echauffieren. Das war, glaube ich, hier eine örtliche Zeitung und habe einen bösen Leserbrief geschrieben, den sie natürlich nicht veröffentlicht haben. Aber es hat mich dann irgendwie ein paar Tage später ein Journalist angerufen und hat gesagt, er möchte mit mir reden. Und dann haben wir uns in einem Café getroffen, in Freising war das hier in der Stadt. Und dann hat er auch aufgenommen, was er mit mir alles besprochen hat. Und jetzt habe ich aber blöderweise immer gesagt, dass Satanismus Quatsch ist. Also überhaupt nicht seinem Wunschdenken entsprochen, sondern nur das Gegenteil erzählt, obwohl ich böse ausgeschaut habe. Und schon war das ganze Interview für die Katz. Also er hat auch keine Sekunde darüber nachgedacht, da was zu schreiben.
Naja, der Mensch hatte aber wenigstens eine Erwartungshaltung.
Richtig, ja.
Naja, jetzt gibt es den Verlag seit anderthalb Jahren und ich habe in letzter Zeit auch viel mit den Autoren darüber gesprochen, ob ich denn den Namen vielleicht ändern sollte, um ja vielleicht auch ein breiteres Publikum anzusprechen oder so. Aber ja. Mittlerweile hat er sich unter dem Namen so etabliert, dass es eigentlich schon wieder dumm wäre, den Namen abzulegen.
Aber ist es denn wirklich so, dass der Verlagsname so viel aussagt? Ich meine, außer man liest nur den Verlagsnamen und sagt, okay, die können nichts Gutes machen.
Diese Erwartungshaltung mag es geben, weiß ich nicht. Ist mir selbst nicht widerfahren, Gott sei Dank. Aber ich habe auch schon Mails bekommen oder über Facebook Nachrichten, dass man von dem Verlag auf keinen Fall was kaufen dürfte oder erstehen dürfte, weil der liegt so nah am Teufel und als gutgläubiger Christ darf man das nicht.
Aha. Na gut. Irgendwie sind wir immer beim selben Thema.
Ja, oder? Wir sind umzingelt. Wir hatten letztens Gut und Böse und haben festgestellt, dass man an sich die Bösen vielleicht nicht an Hörnern, sondern an Krawatten erkennt, möglicherweise.
Ja. Aber dann hast du den Verlag erst in eineinhalb Jahren und
genau.
Es ist ja doch schon eine kleckliche Zahl an Büchern, die du herausgebracht hast.
Ja, ich hoffe, es wird auch noch eine Menge mehr, klar.
Aber schön, lohnt sich das?
Nein, es ist super schwierig, zumal ich mit Anthologien begonnen hatte, was sich im Nachhinein als sehr, sehr schwieriges Thema herausgestellt hat. Ich will das jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es ist einfach, eine Anthologie ist schwieriger in der Bearbeitung als zum Beispiel ein Romanprojekt, wo man mit einem Autor arbeitet. Mhm. In der Anthologie hast du 18, 20 Autoren manchmal, mit denen du klarkommen musst. Mhm. Und das ist schon recht schwierig, es da allen gut und recht zu machen. Das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ja, dann irgendwann kamen die ersten Romanangebote, die ich gar nicht haben wollte, denn das war gar nicht Sinn der Sache. Und ja, ich habe mich Gott sei Dank als allererstes auf den Michael Dessieu eingelassen. Und das war so ein Volltreffer. Mit dem konnte ich also wirklich im ganzen letzten Jahr, ich sag's mal so, wie es ist, von diesem einen Buch hat der Verlag ein Jahr gelebt. Und das ist eine feine Sache.
Oh, schön.
Und ja, was sich jetzt immer noch schwierig gestaltet, ist halt die Arbeit mit reinen Debütautoren. Also ich habe nur Autoren im Verlag, die wirklich ihr allererstes Buch hier veröffentlicht haben. Das ist nicht ganz einfach, weil bis man da mal Leser erreicht, die das auch lesen wollen, das ist schon ein langer Weg. Aber mittlerweile sehen wir alle Licht am Ende des Tunnels. Ja.
Steht der Verlagname auch für eine Vorselektion, dass man auch praktisch jedes Buch nehmen kann und mit derselben Erwartungshaltung reingehen? Oder ist das Spektrum so weit, dass man von zwei gelesenen Büchern auf das dritte nicht schließen kann? Jetzt nicht vom Inhalt, sondern man mag ja bestimmte Stile oder nicht. Und
das ist eine gute und wirklich berechtigte Frage. Und ich behaupte mal ganz einfach, ihr habt jetzt Nazareth-Projekt gelesen. Ja,
ja nur ich. Der Waldemar ist komplett unbefleckt.
Ja. Wenn ihr ein graues Land oder ein Kaltgeschminkt oder ein Narr lest, das sind vier Bücher und die können gut und gerne alle vier aus ganz verschiedenen Verlagen kommen. Ja. Also eine festgelegte Richtung haben wir gar nicht. Und es ist ganz spannend, die Leser zu überraschen. Ich habe zum Beispiel ein Buch im Verlag, Der Tod kann mich nicht mehr überraschen, von Heike Fulriede. Das passt so gar nicht zum Verlagsnamen. Und das ist auch die einzige Autorin, die immer mal klagt und sagt, ach, wenn der Name nicht wäre. Ne? Das ist ein ganz tolles Buch. Also ich setze mich nicht hin und sage von vornherein, naja, wir haben den und den Namen und die Erwartungshaltung und das Manuskript muss so und so aussehen. Überhaupt nicht. Ich sage ganz einfach, wenn ich ein gutes Manuskript habe mit einer tollen Idee, egal wie abgefahren oder wie normal und wie gut geschrieben, wenn es passt, dann nehme ich es ins Sortiment. Mhm. Und das kann, wie ihr seht, von ganz philosophisch bis ziemlich blutig sein. Oder auch sehr lebensnah.
Ja, ich meine, so philosophisch finde ich jetzt, war es jetzt gar nicht eigentlich. Also ich habe es schon als sehr philosophisch empfunden, aber eben noch in Richtung Thriller.
Das war für mich, wird es dann trivial sein, oder was?
Nee, das ist ziemlich cool, das Buch. Also, es wirft sehr viele Ideen und Fragen auf.
Ja.
Was ich schön fand. Weil normalerweise sind gerade bei diesem Thema, man lässt Jesus wieder erwecken, das gibt es ja immer wieder, aber normalerweise ist es dann meistens irgendeine blutige Geschichte, weil dann was ganz anderes rauskommt. Oder ein simpel erzählter Thriller und es werden die ganzen religiösen Fragen gar nicht in den Raum gestellt und hinterfragt. Und das wiederum schafft er in diesem doch recht dünnen Buch ziemlich gut.
Es ist auch eine ziemliche Gratwanderung, ne?
Mhm. Genau. Ja.
Man muss da schon aufpassen. Aber der Autor ist überzeugter Buddhist und ich denke, diese Einflüsse merkt man da auch. Mhm. Und ich selbst bin Atheist, ich habe da gar nichts mit zu tun. Aber ich sehe immer wieder, dass die Buddhisten mit Glaubensfragen irgendwo am eloquentesten umgehen. Mhm. Ja, also die stehen doch abseits jegliches Fanatismus und sehen die Sachen doch sehr, sehr nüchtern und wirklich sehr lebensnah.
Ja, und das bringt er recht gut rein, weil er eben diesen Fanatismus aber anspricht, den eben. Also in dem Buch war halt immer, das sind alle Richtungen eigentlich dabei, weil irgendwie will keiner, das funktioniert mit dem Grabmal von Turin und da gibt es eben den christlichen Sekten, ja, ich will jetzt nicht sagen Sektenführer oder so, aber dieser Prediger aus Amerika und dann gibt es natürlich die Islamisten und alles, was dazugehört. Und da spielt jeder so eine gewisse Rolle. Mhm. Also es hat mir echt Spaß gemacht.
Freut mich. Schön.
Und warum gründet man dann so einen Verlag? Oder nicht so einen, sondern überhaupt einen Verlag? Bei 20.000 hast du, glaube ich, gesagt.
Ja.
Was ist da so das Ziel von der Aktion?
Das Ziel ist gewiss nicht, Geld zu verdienen und reich zu werden.
Habe ich auch
das gemacht. War, ja, das war einfach ein Hobby, das sich dahingehend entwickelt hat. Ja, so wie manche zu Hause mit einer kleinen Eisenbahnanlage anfangen und irgendwann in der Speicherstadt da so ein Riesending hingestellt haben. Ne?
Mhm. Aber 20.000 Verlage heißt doch, ich glaube, jeder kann sich Verlag rufen, wenn er, was weiß ich, was braucht man denn dazu, um jetzt erstmal nur den Namen Verlag zu bekommen, weil natürlich ein paar Autoren braucht man, wenn man nicht selber schreibt.
Also ich denke mal, Verlag darf man sich schimpfen, sobald man wirklich beim MVB registriert ist und ISBN-Nummern um sich werfen kann. Ja. Mhm. Da gehört so viel dazu. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Hätte ich das gewusst.
Echt? Ich dachte, das wäre so eine formale Geschichte.
Hätte ich das gewusst, wie das endet, dann hätte ich da nicht nur eine Biernacht drüber gesinniert, sondern mehr. Das ist schon eine spannende Geschichte, aber das baut sich eben nach und nach auf. Ja. Mhm. Vor allem so der Punkt, was melden sich für Autoren, was nimmst du an, was gefällt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil man hat ja eine gewisse persönliche Vorliebe, was liest man gern und kann natürlich für sich schlecht abschätzen, was lesen die anderen gern.
Aber das ist schon so ein Merkmal, die Bücher, die du veröffentlichst, gefallen dir schon mal.
Auf jeden Fall, okay, klar.
Das heißt, wenn man meint, vielleicht denselben Stil wie du zu haben, dann liest man die Bücher dann wahrscheinlich auch.
Ja, den will ich natürlich niemand aufdrängen, um Gottes Willen.
Ja, man braucht ich denke eher so an Richtung Orientierung. Ja. Also, wenn ich was ganz.
Also ich lese selbst sehr, sehr breit. Mhm. Da ist natürlich von King bis, was weiß ich, Noah Gordon oder so alles dabei. Und ich lese auch gern ältere Bücher. Und sagt, ich bin da nicht festgelegt. Deswegen, auf den Verlagsnamen sollte man sich nicht allzu intensiv beziehen.
Du machst es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ja auf Facebook auch so eine Manuskript-Einsendeaktion.
Ja, und zwar kam mir die Idee, als ich hier wirklich gar nicht mehr durchgestiegen bin durch die vielen Manuskripte, die mir geschickt wurden. Und ich habe gemerkt, dass ich anfing, irgendwann leicht ungerecht zu werden und wirklich nur noch das Exposé zu lesen und dann schon zu entscheiden, lese ich weiter oder nicht.
Was ja wahrscheinlich normales Verlagsgehabe ist, oder?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Für mich war das eben nicht mehr normales Gehabe. Das möchte ich eigentlich nicht, ja, sondern ich möchte schon jedem die Chance geben, zu zeigen, was er kann. Und deswegen die Idee, wenn ich es schon selbst nicht schaffe, da draußen sind ja ganz viele Leser, die mir mit Sicherheit schon mal da eine Richtung geben. Das hat auch funktioniert, muss ich sagen. Nur ist die ganze Sache mittlerweile eingeschlafen, aus mehreren Gründen, wie ich mal annehme. A, gibt es sehr, sehr empfindliche Autoren, die bei der leisesten Kritik ihr Manuskript zurückziehen.
Okay.
Und wahrscheinlich, ja, vielleicht sind auch manche nicht mutig genug, ihr Manuskript dahinzustellen und sich wirklich mal ein bisschen Kritik einzusacken, was einfach zugehört. Ne?
Spielt die Kritik so viel Rolle? Weil ich, also ich sag mal, wie Hysterica entstanden, also beziehungsweise wie Hysterica entstanden, das ist ja egal, weil die unterm ganzen Hysterica war ja ursprünglich eigentlich ein Depeche Mode Fanclub vor 1000 Jahren und jetzt ist es halt eine Literaturpage geworden. Aber ich persönlich finde es immer recht witzig, muss ich fast sagen, dass ich lese ein Buch und ich habe eine gewisse Vorliebe an dem, was ich lese. Bin, du hast ihn auch genannt, großer Stephen King-Fan und bewege mich auch überwiegend in, jetzt nicht in dieser Richtung, weil ich auch sehr breit lese, und versuche dann aber möglichst ehrlich eine Rezension zu schreiben. Manchmal schreibt man sie ein bisschen positiver, manchmal negativer, je nachdem, ob es einem gar nicht gefallen hat oder eben nicht. Aber ich bin einer, erstens lese ich sie durch, die Bücher, weil ich schon von Kritikern gehört habe, die Bücher überfliegen oder 30 Seiten lesen und sagen dann, ob es toll ist oder nicht. Somit habe ich relativ wenig, die ich veröffentlichen kann, weil ich muss ja nebenbei auch noch mal tagsüber woanders hingehen. aber was mich immer wundert ist, oder beziehungsweise gewundert hat, ist, dass viele Leser meiner Kritiken darauf anspringen und sich dann quasi ein Buch kaufen, weil ich es gut finde. Und ich bin ja jetzt nicht derjenige, der sich anmaßt zu sagen, hey, das ist gut, das musst du lesen. Aber es gibt wohl viele. Und andererseits, wenn mir direkt ein Autorenbuch geschickt hat, dann freut er sich natürlich, wenn er eine Kritik geschrieben hat. Er freut sich natürlich, wenn es gut ist. Es hat sich bei mir aber noch keiner beschwert. Und es wundert mich ein bisschen, dass die dann so pingelig sind, sage ich jetzt mal, die Autoren, dass das anderen gleich so ernst genommen wird, was irgendeine Nase. Es ist ja auch nur einer, im schlimmsten Fall, gerade bei Rezensenten, darüber sagt, weil im Gegenzug zu mir, man sieht es ja bei Facebook, da gibt es eine schlechte Meinung und dann 20 gute und trotzdem ziehen sie sich die schlechte raus. Und das finde ich ein bisschen verwunderlich.
Das ist menschlich, ne?
Richtig, ja.
Das wirst du immer haben. Ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen den fertigen Büchern, die du liest, die veröffentlichten als Rezensent und diesen Manuskripten, die wir da bekommen, wo der Autor ja selber noch gar nicht weiß, in welche Richtung geht es. Ist es gut, ist es nicht gut, kommt es an, wie auch immer. Ich denke, dass die Leute da auch ein bisschen empfindlicher reagieren.
Okay. Ist auch die Kritik ein bisschen mehr so borderlinig, also schon recht tief ansetzend? Oder wie hat man es zu verstehen? Weil an dem Buch wird da noch viel geändert, bis es dann tatsächlich rauskommt.
Das ist der Regelfall, ja.
Okay. Naja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich frage mal ganz naiv. Okay, das heißt, ihr kritisiert nicht nur, okay, die Story ist nichts, sondern auch den Stil vielleicht, dass der nicht gut ist. Oder
also was ich bei einem Manuskript niemals kritisieren kann, ist natürlich Rechtschreibung und sowas, weil das, ne, vor einem Lektorat ist das ja Quatsch. Was ich sehe, ist, wie schreibt jemand, wie drückt er sich aus, wo will er hin? Mehr kann ich ja gar nicht beurteilen. Und wenn das schon nicht stimmt, dann wird es schwierig, ja. Ja, wie tief soll man da jetzt gehen? Das ist einfach.
Nee, also das ist recht neutrale Kritik, also neutral im Sinne von, ich würde es persönlich nicht nehmen.
Ja, es gibt Manuskripte, die fange ich an, wirklich auf dem Pad zu lesen als PDF und die sind so gut als Manuskript, dass ich die am Stück durchlese. Ja, und es gibt Manuskripte, da muss ich 10-mal ansetzen, um mir überhaupt die Mühe zu machen, da irgendwie durchzusteigen. Und es ist einfach so, dass man dann noch anfängt, Fehler zu suchen. Klar. Weil wenn etwas so zäh ist oder sich so schlecht liest, dann sucht man Gründe zur Absage. Ja, das ist ja auch vielleicht auch menschlich. Ja, ist immer eine Ermessensfrage.
Erwartet man dann von dir, dass du das auch richtig gut begründest? Weil so wie du es gesagt hast, sind manche Sachen so ein bisschen Gefühlssache. Ja.
Erwartet man immer, aber kann ich nicht, geht nicht. Okay. Weil allein dafür könnte ich jemand einstellen, das geht gar nicht. Mhm. Ja. Die meisten Absagen sind wirklich formal. Ich werde nie frech, ich werde nie unfreundlich, das ist nicht meine Art. Aber eine formale Absage ist wirklich alles, was wir bieten können. Wenn ich jetzt jemanden besser kenne oder einen Autor, der schon mal bei mir veröffentlicht hat oder so, da gehe ich natürlich in die Tiefe. Da habe ich die Zeit auch, muss ich mir auch nehmen. Ne? Wenn ich mit jemandem arbeiten möchte oder schon gearbeitet habe, dann gehört das dazu. Mhm. Aber ansonsten, wenn du jeden Tag 10 Manuskripte zurückschicken musst, wie willst du es machen?
Das ist schon eine Menge. Ist es denn wirklich so, dass da jetzt mal von dem Facebook-Manuskript-Einsendungsthema abgesehen, dass sobald ein Verlag quasi da ist, du erschlagen wirst mit Manuskripten?
Soll ich ganz frech sein?
Ja, klar.
Ich denke, es gibt da draußen viele Autoren, die gern was veröffentlichen möchten und vielleicht nicht im Selbstverlag. Oh, ich weiß, ich mache mir jetzt wieder viele Freunde, aber spielt keine Rolle. die warten nur darauf, dass irgendwo ein neuer Verlag gegründet wird und dann gehen die Manuskripte raus. In der Hoffnung, Mensch, neuer Verlag, der muss ja sowieso gucken, dass er irgendwas verlegt.
Ja.
Und vielleicht bin ich ja diesmal dabei. Und das ist einfach das, was ich am Anfang auch extrem gemerkt habe. Da kamen Sachen an, wo ich dachte, meine Güte, das geht gar nicht. Ne? Und
das kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Ja, schon. Du kannst... Also heute spreche ich mal, auch wenn es erst anderthalb Jahre sind, aus dieser kurzfristigen Erfahrung, wenn du ein paar gute Sachen draußen hast und die Leute sehen, in welcher Qualität du verlegst, dann nehmen diese Manuskripte ab.
Ach, dann nehmen sie ab?
Dann nehmen die ab.
Aber wenn ich jetzt so als Wirtschaftsmensch würde ich sagen, jetzt würde ich mich wahrscheinlich eher freuen, weil man das Gefühl hat, dass der Verlag jetzt ein bisschen mehr Stärke oder ein bisschen mehr Marktpräsenz hat, sagen wir es mal so. Weil wenn ich jetzt einen Verlag einfach gründe und komme damit irgendwas raus, dann kann ich ja auch noch gar nicht so viel, ich habe noch keinen Namen, ich habe eigentlich noch gar nichts.
Ja gut, das hängt aber davon ab, was du als Autor erreichen willst. Wenn du einfach nur mal raus willst, 10.000 Bücher auf den Markt werfen, damit
jemand einen
Namen sieht und Geld spielt erstmal keine Rolle, dann ist sowas.
Aber wenn ich 10.000 Bücher auf den Markt schmeißen will, dann muss ich irgendjemand von DTV oder Drömer irgendwie bestechen.
Es ist aber so, dass du dir als Kleinverlag oder als Jungverlag mit den ersten Büchern legst du deinen Weg zurecht. Das ist so. Entweder machst du ein paar gute und hast dann draußen auch Ansprechpartner und Leute und gehst auf Cons und Messen und die sehen dich und sagen, okay, was der macht, ist in Ordnung. Ja, oder du machst halt 1.000 Sachen und alle halbherzig und 0815 und die gehen an dir vorbei und belächeln dich. Ja, und zweiteres ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Ja, mit dem ersten Romanprojekt habe ich mir fast ein Jahr Zeit gelassen, bis der Roman draußen war. Ja, das war der erste, den wollten wir gut machen.
Ja, klar, ja.
Gute Idee. Nicht, dass ich die danach weniger gut machen wollte, um Gottes Willen. Ja. Aber ich war da schon sehr, sehr vorsichtig und habe mir lange Zeit gelassen mit der Entscheidung, ob ich den überhaupt einen Roman nehme, klar. Und nachher die Frage, welchen. Ja. Gut. Ich sage jetzt mal ganz frech, am Anfang alles richtig gemacht.
Gut. Wie viel muss man denn verkaufen von so einem Buch, damit man einigermaßen seine Unkosten herin hat?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich fahre ja zweigleisig, das heißt Printbuch und E-Book. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Verlag kalkuliert, welche Kosten du hast an Lektorat und Cover und so weiter. Und ich sag mal, für meinen Verlag muss ich ungefähr 200 gedruckte und 200 E-Books verkaufen und dann bin ich wieder bei null.
Das klingt jetzt nicht nach viel, sage ich jetzt mal.
Ja, das klingt nicht viel, aber das ist für den Anfang und für unbekannte Autoren ist das ein ziemlich hartes Stück Arbeit.
Okay, das ist erstmal null, aber man hat davon kein Brötchen gekriegt.
Ja, klar, ja.
Und Salami drauf schon mal gar nicht. Nee,
da hast du ganz viele Stunden investiert und alles für Lulu.
Was sind eigentlich so, ich stelle mir immer so gerne vor, man hat Kunden, für die man das macht. Wer sind die Kunden vom Verlag? Sind das die Leser oder sind das die Autoren?
Ja, beide.
Beide, ja?
Du sitzt halt, du sitzt wie in jedem anderen guten Job, sitzt du immer zwischen zwei Stühlen, ja? Du möchtest bestmöglich mit dem Autor arbeiten. Mit dem arbeitest du ja auch eng zusammen und ich kann für mich jetzt Gott sei Dank behaupten, dass eigentlich aus jeder Zusammenarbeit mit dem Autor auch eine Freundschaft entstanden ist. Und du musst dessen Wünsche berücksichtigen und respektieren. Auf der anderen Seite hast du ja selbst auch ein Ziel und hast eine klare Vorstellung davon, was du für den Leser hinlegen möchtest. Ja, und da müssen schon beide recht kompromissbereit sein. Ob der Kompromiss nachher funktioniert hat, siehst du an deinen Abverkaufszahlen.
Ja, ist natürlich schwierig. Ich meine, ich
das ist eine ganz schwierige Sache. So auf den ersten Cons stand ich auch immer mit zittrigen Knien und dachte, oh je, jetzt liegen da deine Bücher und jetzt kommen da die Leute und gucken. Mal schauen, wer der Erste ist, der dir so ein Ding um die Ohren haut. Ne? Ist Gott sei Dank bisher nicht passiert, ja. Aber das so diese Angst trägst du jedes Mal in dir.
Ja. Du bist ja jetzt auch, glaube ich, in Leipzig auf der Buchmesse, oder? Die, glaube ich,
nur als Besucher.
Ach, nur als Besucher, okay. Ich glaube,
ja, das alles andere wäre utopisch und illusorisch und würde einfach zu viel Geld kosten. Und bin ganz ehrlich, dieses Jahr stecke ich das Geld lieber in neue Bücher.
Also ich stell's mir auch schwierig vor, weil wenn ich mir das vorstelle, ich habe, als ich noch Bücher gekauft habe, jetzt kaufe ich sie ja eher selten. ich hatte immer, also man konnte einfach nicht an einem Buchladen vorbeigehen, ohne reinzugehen und irgendwas zu kaufen, ob man es dann gelesen hat oder nicht. Das sind dann die berühmten Stapel, die man irgendwo rumstehen hat. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn man in einen Buchladen geht, der Markt schon sehr gesättigt. Und selbst wenn ich jetzt nur eine Schiene hätte, was mich interessiert, werde ich in einem Buchladen gleich mit ein paar hundert Büchern erschlagen. Deswegen stelle ich mir das auch so unwahrscheinlich schwer vor, wenn ich ein kleiner Verlag bin, der dann auch noch Lucifer Verlag heißt. Aber das würde mich persönlich ja nicht abschrecken. Aber es besteht natürlich die Gefahr, weil ich glaube, dass jetzt gerade die Großen, die ganzen Großen, die man halt so kennt, ich glaube, jeder kann zwei, drei Verlage aufzählen in Deutschland, die wirklich Namen haben, dann besteht natürlich schon die Gefahr, also in einem normalen Buchladen, sage ich jetzt mal, dass man dann eben zu dem Großen greift, weil man weiß, da ist, oder man weiß es nicht, man geht davon aus, dass die eh gute Qualität haben müssten. Wobei ich aber wiederum deine Vorgehensweise besser finde, weil da, was ich bisher so Erfahrung gemacht habe, sitzen die da und ich möchte nicht wissen, wie viele Manuskripte die kriegen und die werden gar nicht mehr so geschickt auswählen und es gibt wenig aus dem deutschen Markt, was ich so mitkriege. Weil die sind ja sehr übersetzungsfreudig. Also das meiste, was ich kriege, kommt aus UK und ganz große USA natürlich.
Also ich will jetzt mal wirklich dieses Vorurteil, da gehe ich jetzt mal ganz stark gegen an, zu sagen, dass die großen Verlage die besseren Bücher verlegen.
Ja.
Ja, da bin ich nicht nur aus Eigennutz kein Freund von. es ist ja wie beim Bäcker, ne? Du hast in jeder Stadt, auf jeder Straße 5 Filialen von den ganz Großen, wo du genau weißt, du kaufst da Industrieware, die dir eigentlich nicht schmeckt. Und irgendwo dazwischen hast du noch so einen kleinen Handwerksbäcker, der morgens um 3 aufsteht und seine Brötchen selbst formt und alles fertig macht und wahrscheinlich auch ein paar Cent teurer ist. Und an dem geht man vorbei, weil man denkt, den kenne ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, gucke ich nicht rein. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel.
Ja, ist aber die Macht des Marketings, könnte man ein
Beispiel sagen. Branchenübergreifend ist es eigentlich genau das, was bei uns auch passiert im Buchmarkt. Die Großen haben Werbebudgets, von denen können wir nur träumen. Mhm. Und die kaufen, was sie wollen. Ja? Die kaufen an Manuskripten, wo sie lustig zu sind. Oder was man ihnen anträgt, dass es gut ist oder dass man es lesen muss, wie auch immer. Ja, und jetzt mache ich mir wieder viele Freunde. Ich glaube kaum, dass diese Bestsellerlisten, die man in verschiedenen Zeitungen und so bekommt oder Zeitschriften, wie auch immer, dass die ehrlich sind.
Ja, das unterschreibe ich. Also die Schuld nehme ich auch auf mich. Das kenne ich auch noch aus der Musikbranche. Da.
Ja. Also da braucht mir keiner was erzählen. Nee. So blauäugig bin ich nicht. Und ich weiß, was man mit Geld alles kaufen kann. Und ja, das kann ich nicht. Muss ich auch nicht.
Ja.
Ja. Ich freue mich über jeden, der mir auf Facebook schreibt, Mann, ich habe das und das Buch gelesen, das war schön, da freue ich mich. Mhm. Und das betrachte ich im Moment als Erfolgserlebnis. Alles andere wird sich zeigen.
Das ist auch etwas, was ich auch im Eigen nutze. Ich nehme ja Facebook auch im Eigen nutze, obwohl ich ja gar nichts verdiene mit meinem Spaß, den ich... Ja. Mal an alle Aufruf, ich verdiene nichts dran.
Ich schließe mich an.
Aber ich weiß noch, wie schwer es war, als ich vor 20 Jahren als Historiker noch in Depeche Mode Fanclub war, da habe ich noch schön auf Papier ein Magazin gedruckt. Und es gab ja noch nicht diese schönen glitzerbunte Welt des Internets. Man mag es kaum glauben. Und da musste ich quasi von Disco zu Disco tingeln und das auch noch in Underground-Szene, was es nicht leichter macht, von Disco zu Disco tingeln, weil die muss man auch erstmal finden, um dann eben Hysterica an den Mann zu bringen. Der Vorteil war, dass man natürlich dann dadurch Leute kennenlernt und es ist so ein, sagen wir mal, es ist so eine ähnliche Komponente wie Facebook, nur nicht in so einem großen Rahmen, weil man lernt dann natürlich ein paar Bands kennen oder ein paar andere Leute, die einen wollen mitarbeiten, die anderen machen nur Werbung für einen und nehmen es halt dann mit in den Norden, wo man selber nicht hinkommt. Und so weiter und so fort. Aber Facebook ist natürlich jetzt schon eine, es erleichtert einem das, sage ich mal so. Ein schönes Beispiel ist auch dieser Podcast, den hätten wir hier den ersten im Kellerchen gemacht. Wir dachten, zwei Leute hören den anderen. Ich habe ein bisschen rumgepostet und schon war die Neugierde da, was wir sehr positiv empfinden. Den zweiten haben dann nicht mehr so viele angehört, was mich ein bisschen geärgert hat.
Ja, weil wir zu früh waren, zwei Wochen.
Da waren wir wahrscheinlich zu früh, ja genau.
Wir haben gesagt, wir waren alle vier Wochen, dann waren wir nach zwei Wochen schon da.
Haben wir alle überfordert. Ja. Aber es ist natürlich ein schönes, kostengünstiges Instrument, um geschickt Werbung machen zu können. Und ich glaube auch, weil ich verfolge das ja alles, die erste Hürde ist ja, dass man sich vernetzt. Also es hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis dann quasi wir zwei uns vernetzt haben, sage ich jetzt mal als Beispiel. Weil man muss ja erstmal auf den Lucifer Verlag oder auf den Steffen Jansen aufmerksam werden und das ergibt sich halt dann, weil jeder irgendwo guckt, was der andere so treibt. Also ich suche eigentlich gar nicht großartig Verlage, aber auf Facebook schaue ich schon ein bisschen, was sich da so an Verlagshäusern rumtreibt und verlinke die zumindest oder versuche es, obwohl ich Angst habe, dass ich mit Büchern zugepflastert werde. Habe aber dann das Gefühl, dass man dadurch, sobald man da eine gewisse Hürde überschritten hat, doch relativ gut Werbung machen kann.
Ja, wobei man da vorsichtig sein muss.
Okay.
Dass man nicht aufdringlich erscheint, ne?
Ja. Aber wenn du jetzt postest, du bringst ein neues Buch raus, weiß ich nicht, ob ich es dann schon als aufdringlich empfinden würde. Wobei man muss es ja wahrscheinlich öfters posten, damit es nicht untergeht in diesen ewigen...
Ja.
Man guckt, ja.
Es ist ein ganz nettes Instrument, Facebook, ganz klar. Mhm. Aber ich finde es auch recht schwierig, weil die Leute sind alle so übersättigt, ne, mit diesen ganzen multimedialen Geschichten. Und das macht die ganze Sache nicht so einfach. Ich möchte natürlich, dass unsere Bücher gelesen werden, ganz klar. Mhm. Ich möchte aber nicht, und das ist auch schon mehrmals passiert, gebe ich auch zu, dass mir irgendjemand schreibt, der hat da jetzt keinen Bock mehr drauf, ständig diese Werbemails zu bekommen. Und ich soll das doch mal bitte lassen. Mhm. Ja, dann habe ich so gedacht, okay, du hast einmal, höchstens zweimal am Tag irgendwas geschrieben zu irgendeinem Buch. Mhm. Und dann kommen da diese Nachrichten, ich soll das doch mal bitte lassen, das wäre doch wohl aufdringlich.
Ja, ja. Jedem kann man es auch nicht recht machen, wahrscheinlich. Ja,
das Das erzähl mal einem verheirateten Mann. Ja. Nee, Spaß beiseite. Das ist schon, Facebook ist nett und keine Frage, du erreichst Leute noch und nöcher. Ne? Mhm. Weil man auch wirklich sieht, wenn du nicht interessant bist, keine Chance. Ne? Mhm. Dann geht das so. Aber es geht einem selbst ja auch nicht anders. Nicht? Also bin da auch mit zig Autoren vernetzt und so. Und das sind manche, die schreiben da wirklich, was sie morgen nach dem Aufstehen, wo aufs Klo gehen und so. Ja, das interessiert mich überhaupt
nicht. Ja, das ist halt das Schlimme. Das ist dann wieder der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Und dadurch ist man nämlich auch übersättigt, weil man also ich bin relativ oft drin, aber ich schwirre halt auch nur über die, ich gucke halt, was so los ist und dann bin ich wieder weg. Und das ist halt schwierig, ja.
Deshalb, ich sehe das mit dem Marketing ein bisschen weinend im Auge, weil wenn wir wieder zurück zu dem Bäcker gehen, da eigentlich doch ein ganz gutes Beispiel ist, die laut schreien, irgendwann findet man schon einen Mäusecode da in den Brezen. Und der kleine Bäcker, den wir da vorhin hatten, bei dem das für das alles sehr gut schmeckt und vielleicht ist er leider dann auch ein Cent oder zwei teurer, der kann aber pro Tag nicht mehr wie seine, ich weiß, keine Ahnung, 500 Semmeln oder Brötchen backen. Und wenn der eine kommt und das 500 erste kaufen will, ist halt ausverkauft. Und bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Deine Kapazität kannst auch nicht pro Woche zwei Bücher rausbringen oder sowas. Ich weiß nicht, sag ich mal einfach so.
Weil das möchte ich auch gar nicht. Wenn ich jetzt, ich will dich nicht unterbrechen, aber das möchte ich auch gar nicht. Es gibt andere Kleinverlage, die werfen wirklich fast wöchentlich irgendwas auf den Markt.
Irgendwas, das ist der Punkt. Ne? Irgendwas, ja, genau.
Aber das ist ja nicht mein Ziel, sondern ich möchte wirklich mit wenigen Autoren gut zusammenarbeiten und möchte auch, dass die aufgebaut werden, dass da was geht, auch für diese Menschen. Ne? Das ist ja dann im Endeffekt eigentlich der Erfolg, den man hat. Ja, ich möchte ja nicht 10 Bücher einmal verkaufen, sondern ich möchte ein Buch 10-mal verkaufen. Mhm. Und unter diesem Aspekt sehe ich eigentlich meine Arbeit. Ja, nicht unter Masse, 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 da gehst du eh alleine unter, sondern wirklich wenige Sachen, die gut sind, die qualitativ passen, die dir Spaß machen, die den Lesern Spaß machen. Und da kann man dann auch was machen. Ne? Mhm.
Wie läuft denn das bei dir? Weil, wenn ich jetzt so an die üblichen Kleinverlage, die ich noch kenne, denke, dann nennen sich die ziemlich schnell Verlag, mhm. Haben ihre, weiß nicht, jetzt nehmen wir mal Anthologie oder auch ein paar Geschichten, ist ganz egal, und gehen ohne großen Aufwand auf den Markt, weil es ja heutzutage diese ganzen, heißt das Book on Demand, glaube ich, diese ganzen Drucker gibt, die dann drucken, wenn ich jetzt bestelle.
Ja.
Das ist, glaube ich, ja bei dir nicht der Fall. Heißt es, du lässt eine gewisse Anzahl an Büchern, die Zahl, die du selbst festlegst, erstmal produzieren, legst die bei dir irgendwo rein? Mhm. Wenn ja, wie kriegst du die an die üblichen Stellen, Buchladen, Amazon etc.?
Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe bei jedem Roman eine gewisse Vorstellung, was ich als Erstmarge bestelle. Ich habe das große Glück, mit einer Druckerei zu arbeiten, die super flexibel ist und mir da eigentlich freie Hand lässt und dabei trotzdem bezahlbar bleibt, bei der ich jederzeit nachordern kann und das Buch mindestens im wöchentlichen Rhythmus sofort nachgeliefert bekomme. Das heißt, ich gehe relativ vorsichtig ran, sagen wir mal 500 Stück für den Anfang. Schau dann, was da in den ersten 4 Wochen geht. Da geht eigentlich recht viel in den ersten 4 Wochen, weil du belieferst schon mal die Barsortimente. Mhm. Du hast die ersten Vorbestellungen. Die Autoren nehmen meist eine gewisse Menge ab, weil sie die selbst auf Lesungen und sowas verkaufen. Mhm. Dann geht in der ersten Zeit über Amazon einiges. Also das funktioniert schon. Ne? Und meine Frau kriegt immer einen Heidenschreck, wenn hier die Bücherkisten ankommen von der Druckerei. Mhm. Und 2 Tage später sind die Kisten aber wieder weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich Verlag schimpfen darf und irgendwo direkt palettenweise zum Barsortimenter liefern lasse. Das wäre sehr schön, aber es ist leider nicht der Fall. Mhm. Ich bekomme alles noch direkt nach Hause und verteile das dann selbst. Aber es funktioniert und es baut sich auf.
Aber da ist doch Amazon aber dann besserer Verkaufskanal als Hugendubbel. Bei Hugendubbel muss ich fast in jedem Laden ein Buch haben, damit es auch gekauft wird, oder? Bei Amazon.
Also, dass du an die Barsortimenter lieferst, heißt ja nicht, dass du in jedem Buchladen vertreten bist. Als Kleinverlag sowieso nicht. Okay. Das ist eine langwierige Geschichte. Es gibt Buchläden, zum Beispiel Thalia, Hagen oder Hamburg, die haben mal irgendwie, weil ein Kunde bei denen im Geschäft bestellt hat, haben die mal 2, 3 Bücher bestellt. Mhm. Das gefiel denen dann vielleicht auch, verkaufte sich direkt, wie auch immer. Du baust im Buchhandel ganz, ganz langsam Kunden auf. Das ist wirklich sauschwierig, sage ich ganz ehrlich. Das meiste geht bei uns über Internet, klar. Über persönliche Präsenz auf Cons, über den Autor. Das sage ich auch ganz ehrlich. Jemand, der nicht bereit ist, selbst für sein Buch einzustehen, der braucht sich gar nicht bewerben. Das funktioniert nicht. Ja, das sage ich auch ganz ehrlich. Bei einem Verlag ein Buch zu haben, heißt nicht automatisch, ich verkaufe 10.000 Stück, weil da ein Verlag dahinter steht. Das ist Quatsch. Ne? Und selbst, ich habe schon mit Autoren gesprochen, die haben gesagt, ja, ich bin ja bei Heine oder ich bin bei Blanc Ballet. Dann frage ich immer, in welcher Kategorie sie denn gelistet sind bei diesen Verlagen. Und wenn das C oder D ist.
Achso, ich dachte, da kommt so Rundablage oder sowas.
Nein.
Kategorie Rundablage.
Dann kümmern die sich selbst um ihr Buch. Da macht der Verlag auf den Teufel nichts. Ne?
Okay. Was macht denn jetzt, vielleicht mal zwischendurch, was macht denn der Verlag so mit dem Buch für einen Autor? Weil ich kann mir da gar nichts vorstellen. Also vom Lektor haben wir schon irgendwas gehabt und zum Drucken wird es gegeben und du schaust, ob das so vom Thema und vom Stil passt. Was macht ihr noch? Also da passiert doch bestimmt noch andere Sachen. Mal so die einzelnen Schritte, weil ich glaube, vielleicht unsere Zuhörer wissen das auch nicht so.
Also um das Ganze mal ganz kurz zu machen.
Du kannst auch ein bisschen in die Tiefe gehen, das ist interessant, das ist kein Thema.
Du als Verleger kümmerst dich natürlich um die Erstauswahl. Du schaust, ob ein Manuskript soweit ist, dass überhaupt ein Buch draus werden kann. Sprich, irgendwo 100 Seiten Buch lässt dort keiner mehr drucken, außer vielleicht BOD oder Selbstverlag, wie auch immer. Also ein gewisser Umfang muss vorhanden sein. Die Geschichte muss stimmig sein. Du machst dir Gedanken darüber, jetzt wirklich ganz profan, welches Format wird das Buch haben. Du arbeitest mit einem Cover-Illustrator zusammen, schaust, wie könnte das Buch äußerlich aussehen, welche Haptik soll es haben, welches Papier soll es haben. Das sind so die ersten Schritte, bevor das Buch überhaupt mal da ist oder am Entstehen ist. Dann natürlich Lektorat, dann Textsatz. Dann fängst du an, dir über Werbung Gedanken zu machen. Irgendwann wird ein Presseverteiler erstellt. Dann gehen die Rezi-Exemplare raus. Du baust auch permanent für die Autoren Kontakte auf, zur Presse oder zu irgendwelchen Locations, wo gelesen werden kann und so. Das machst du permanent. Du versorgst die Autoren eigentlich permanent mit Material, um die aufzubauen, damit die sehen, okay, dort und dort kann ich mich kümmern, da kann ich mich bewerben, dort könnte ich lesen, da kann ich meine Bücher verkaufen, wie auch immer. Das machst du als Verlag natürlich nebenher genauso. Ja. Du versuchst ständig irgendwo im Buchhandel Fuß zu fassen, also ich mache das jedenfalls. Versuchst Kontakte aufzubauen, nutzt Kontakte, versuchst da wieder weiterzukommen. Leipzig ist jetzt wieder so eine nette Gelegenheit. Und ja, versuchst die Geschichte dann irgendwie ins Rollen zu bringen.
Das heißt auch viel, viel Handwerkszeug und Kontakte vor allem, aber ich bleibe mal bei dem Handwerkszeug, für das eigentlich der Autor gar keinen Sinn hat. Vielleicht, ja. Wenn ein Schreiberling ist und ein guter noch dazu, dann will er vielleicht, wie die Größe und was für Cover das hat oder was für Farben der Verleger jetzt sieht, wenn er sein Buch liest, eigentlich gar keine Ideen, sondern du nimmst ihn dann schon ziemlich viel von der Außenwirkung für die Welt ab zu seinem Text.
Eigentlich muss ein guter Autor nur gut schreiben.
Ja.
Ja. Das heißt nicht, dass er nachher kein Mitspracherecht mehr hat. Also ich entscheide nichts, ohne mit dem Autor drüber gesprochen zu haben. Ja, es wird niemals ein Buch gedruckt werden, wo der Autor vorher das Cover nicht gesehen hat oder so. Ja. Es ist immer so, dass die beim ersten Buch relativ viel mitreden wollen. Die haben natürlich auch eigene Vorstellungen. Dann aber recht schnell ernüchtert sind, was tatsächlich möglich ist oder was wie geht, wie aussieht, wie auch immer. Ich habe da ein super schönes Beispiel. ich sage jetzt auch keinen Namen, ich will auch niemanden verärgern, aber ich hatte letztens Disput mit einem Autor. Wir hatten vereinbart, dass ich mich ums Cover kümmere, habe den Illustrator beauftragt, Cover kommt, ich schicke das dem Autor, hört 2 Tage gar nichts und dachte schon, ups, passt was nicht. Nach 2 Tagen kommt eine Mail von ihm, so hätte er sich das gar nicht vorgestellt, er hätte da einen eigenen Vorschlag und schickt mir da so ein Coverbild mit, wo ich dann wiederum dachte, gar nicht. mit dem Illustrator drüber gesprochen, der sagte auch, geht nicht. Ne? Dann haben wir es dem Autor ganz einfach gemacht, wir haben Facebook genutzt und haben beide Cover-Vorschläge gepostet, nebeneinander und haben einfach die Leute gefragt, welches Buch würdet ihr kaufen, wenn ihr das Cover seht? Mhm. Ja, mit Titel natürlich, die Leute wussten, worum es geht, auch inhaltlich in etwa. Und naja, die Diskussion war dann mit dem Autor recht kurz.
Okay. Wer hat gewonnen?
Ich will es jetzt nicht schreien, aber es stand irgendwie 100-1 für den Verlag.
Ja. Okay.
Ja. Das kann beim nächsten Mal wieder ganz anders aussehen.
Ja, natürlich. Ja.
Nichts Falsches sagen. Ne?
Wie ist es denn, wenn ich habe jetzt gerade das Nazareth-Projekt in der Hand. Das Cover verrät ja schon sehr viel. Kann ich jetzt sagen, weil ich das Buch kenne.
Ja.
Spoilert das auch schon?
Ich überlege gerade, ob es ein... Spoilern tut es irgendwie nicht, weil es sagt natürlich die Geschichte, dass man versucht, Jesus wieder zu erwecken. Und das Zweite, was man sieht, ist eigentlich nur der Ort, an dem es passiert. Mhm. Kann man, glaube ich, noch nicht als Spoiler...
Okay, aber du siehst das, was du interpretierst, ist, nachdem du es gelesen hast.
Ja, natürlich, weil ich es eben gelesen habe. Nee, es steht aber, glaube ich, jetzt, wenn ich hier hinten schaue, es steht, glaube ich, auch hinten drauf... nein, steht nicht drauf, dass es auf dem Ölbohrturm passiert. Nee, also es spoilert eigentlich nicht. Ja.
Okay.
Vielleicht verwirrt.
Macht eigentlich. Aber neugierig. Und
es macht neugierig, ja. Das ist doch, ich finde es schön, das Cover. Ja. Gefällt mir.
Also ich arbeite mit einem Illustrator zusammen, der jedes Buch liest, bevor er das Cover erstellt.
Mhm.
Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Der nimmt sich wirklich, ich kann auch sagen, wer es ist. Ich mache jetzt mal Werbung.
Er hilft den Timo Kümmel, oder?
Der Timo Kümmel, weil der Junge ist so gut, für den musst du einfach Werbung machen.
Ja.
Unsere Vorstellungen decken sich meist. Also mit dem brauche ich da gar nicht groß diskutieren. Ich gebe ihm das Manuskript und was da kommt, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist einfach toll. Es ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich ihm sage, hör mal Timo, ich hatte heute Nacht die und die Vision, ich hätte gern das und das Cover.
Mhm.
Das hatten wir einmal ganz konkret, aber ansonsten alle Achtung.
Ja, ich finde das passt ziemlich gut.
Ja. Weiß noch nicht.
Es ist so ein bisschen einmalig, weil ich meine, dass man dieses Jesus, wie soll ich denn das sagen, es ist ja ein bisschen stärker als das Turiner Grabtuch, was man jetzt hier von Jesus sieht.
Das ist eine Statue. Oder?
Ja, das ist so ähnlich, habe ich schon auf anderen Büchern gesehen, aber es kriegt hier ein bisschen anderes Gewicht durch den Bohrturm da, der da noch dran hängt. Also es ist eins, wo ich glaube ich schon in der Hand hätte, wenn ich auch im Buchladen gewesen wäre.
Mhm.
Ja,
denke das ich ist schon. Ja unser Ziel. Ja, wenn es denn mal im Buchladen steht, soll es ja auch angefasst werden. Ne?
Ja, da kann ich auch, da möchte ich auch noch mal ein bisschen zurückdrehen zu unserem Bäcker. Du hast vorhin gesagt, dass das meiste übers Internet läuft. Ist es denn nicht auch gleichzeitig dann dadurch der Tod der Tante Emma-Läden, also der kleinen Buchläden, wieder einmal? Also wenn man das jetzt bei dir merkt, dann ich bin auch ein großer, böser Amazon-Besteller. Bei Büchern ist es natürlich auch noch erschwerend. Die Bücher kosten überall das Gleiche. Hier in unserem Land. Ist jetzt schwierig. Buchladen kann eigentlich auch über Nacht liefern, aber man muss halt hintapsen.
Das kann der Verlag selbst übrigens auch. Ja.
Ja.
Es ist einfach so, bei den Ketten brauchst du gar nicht antanzen, weil die sind alle, das sind die großen Verlage, eingekauft und fertig. Ja, die haben null Interesse. Null. Und wenn ich sage null, dann spreche ich aus Erfahrung. Egal. Mhm. Ich habe da schon zig angesprochen, da kommt gar nichts. Ne? Und diese kleinen Läden, ich weiß nicht, ob es Resignation ist oder Desinteresse oder diese Skepsis ist echt gewaltig, weil ich gerade denke, diese unabhängigen Kleinen, die haben nicht viele Möglichkeiten, noch unabhängig zu bleiben. Mhm. Und ich habe mich da jetzt schon mit vielen anderen Verlegern drüber unterhalten, die nutzen ihr Potenzial in der Richtung gar nicht. Mhm. Es mag welche geben, die es tun. Ich will jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn du so in die Buchläden schaust, die erinnern mich alle so ein bisschen an diesen Chefredakteur der kleinen Zeitung, mit dem ich da diese Begebenheit hatte. Es ist so schwierig sogar anzusetzen, irgendwas zu erzählen, weil man muss sich ja selbst erstmal verkaufen oder will denen das schmackhaft machen. Mhm. Und die gucken dich an und denken schon von vornherein, lass es besser, lass es. Ne? Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die ihre Bücher auswählen.
Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Also,
bei vielen, glaube ich, die gucken wirklich auf besagte Bestsellerlisten und kaufen dann das, von dem sie glauben, dass sie damit Umsatz machen können.
Und Gemächlichkeit, ja. Also ich hatte jetzt, es ist jetzt mehrere Begebenheiten, also viele Bücher, die ich bekommen und gelesen habe, also nicht alle, die guten behalte ich immer, aber viele gebe ich zum Beispiel unserer Bücherei so als Geschenk, damit, bevor die bei mir das Haus zupflastern. Und jedes Mal, wenn ich in die Bücherei gehe, habe ich das Gefühl, die halbe Bücherei gehört mir hier am Ort. Aber die nehmen das gar nicht wirklich wahr, was sie eigentlich für ein Potenzial hätten, obwohl ich schon mal versucht habe. Man könnte ja auch mal draufschreiben, dass es von Hysteriker ist, also nur ohne, dass ich irgendwie Geld kriege. Aber sobald man das macht, dann steht nämlich wieder der von der Gemeinde da, vom wie heißt das, Gewerbeamt und meint, ich bin ja der große Krösus. Und deswegen mache ich das nicht mehr und schenke sie ihnen halt einfach als Privatmann. Und wobei ich ja Privatmann bin, aber ich hatte den Fall schon mal, weil ich denen mal viel CDs einfach mal so geben wollte und dann stand der vor der Tür und hat gesagt, ich handle mit CDs, totaler Quatsch. Zum einen. Dann habe ich versucht, bei einem Sportverein, also auch hier, dem einfach schmackhaft zu machen, eine bestimmte Cola, weil da gibt es ja diese Premium-Cola, da habe ich in einem Blog eben auch, schon am Podcast gehört, die haben auch ein sehr gutes sag's mir, Unternehmenskonzept, das mir gefallen hat, und da wollte ich das eben auch bei dem reinbringen. Und da ist es, glaube ich, ähnlich. Das ist dann wie im Buchladen, ich will nicht, obwohl gar kein Aufwand bestanden wäre. Ich hätte nichts gehabt, ich wollte einfach nur das Konzept klarbringen. Und so, nee, brauche ich nicht, und mein Freund ist sowieso, der hat einen Getränkemarkt, dann sage ich, ja, das ist noch besser. Nee, wollen wir nicht, wir haben unseren, da sind wir jetzt beim Verlag eigentlich, wir haben unseren großen Getränkelieferanten und so zieht sich das immer weiter. Und das im Berufsleben merke ich es ja genauso. Sobald man dann ein bisschen über den Tellerrand schauen soll oder jemanden es hinbringt, glaube ich, denken die gar nicht so weit, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ich kam auch schon mit Lesungen ums Eck, dass ich sagte, jetzt kenne ich doch einige Autoren schon mittlerweile, so zumindest schriftlich, die auch gern irgendwo kommen würden. Aber man macht es dann doch, ich verfolge das hier immer im Ort, man macht es dann immer mit so die üblichen Sachen. Man macht eine Lesung für Kinder irgendwo im Büchereikeller, das unterstützt dann sogar der örtliche Buchladen, aber ansonsten,
naja, also ich schaue mal so ein bisschen auf mich, wo hat für mich mal jemals Buchladen Sinn gemacht? Natürlich an der Uni, da wusste ich immer, wo es die Bücher gibt, die der Professor da haben wollte, wo man die kaufen konnte. Okay, gut, das ist aber... Bei Amazon gibt es inzwischen auch. Für mich war interessant an einem Wohnort, wo ich gewohnt habe, ein Buchladen, der vielleicht das erste Buch mir schlecht empfohlen hat, das zweite schon besser und das dritte hat gesessen, nachdem ich gesagt habe, ungefähr was ich will. Mhm. Und er kannte mich dann und hat gesagt, ach, das wird Ihnen gefallen. Nachdem ich dann aber weggezogen bin, hatte ich praktisch hier in München dann Hugendubel und da kannst du keinen fragen. Der hat meistens die ganzen Bücher gar nicht selber gelesen. Also da hatte kleine Laden schon Sinn gemacht, weil ich mir praktisch bei ihm Empfehlungen geholt habe. Das war sozusagen mein persönlicher Kritiker. Und er wusste so, bei dem habe ich dann in 30 Bücher insgesamt gekauft und er wusste dann schon, okay, gut, der kommt dann wieder und der liest doch gerne in die Richtung oder die. So wie du mir letztens da seine Buch da auch empfohlen hast, hat auch gepasst. Ja. Dort war das aber, weil vielleicht war da auch schon mal Lektor irgendwie neben mir, war schon ein bisschen mehr, dass er wusste, vielleicht sein Steckenpferd den Kunden, so wie Weinhändler die Weine empfiehlt, der halt die Bücher. Aber bei der Mobilität heute, wo willst du das heutzutage haben?
Ja, also, das geht gar nicht mehr.
Bei den kleinen Läden, die ich hier so sehe, dann ist es schon selten, dass sie die Bücher lesen, die da empfehlen. Ja. Wahrscheinlich aus einer Liste oder sowas. Also, das ist schon. Ja. Und da wird aber Buchladen Sinn machen. Und da das es heutzutage nicht mehr so gibt, gut, bei Amazon kann man ein bisschen reinlesen, verlagert sich, glaube ich, diese Kaufempfehlung auf entweder irgendwelchen Kritiker, die da irgendwas erzählen. Und man sagt, okay, das ist mein persönlicher Kritiker, das, was er empfiehlt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also tue ich genau, was er sagt oder gerade das Gegenteil. Oder war so die andere Idee halt ein Verlag. Sage ich, okay, dort, wenn ich mir was kaufe, ist zumindest unterhaltsam und bis jetzt habe ich immer ein Buch von denen gelesen. Das wäre so, glaube ich, jetzt wieder der Vorteil vom Verlag, um zu sagen, ja, an dem orientiere ich mich und das hat mir bis jetzt gefallen.
Ist halt immer schwierig zu sagen, weil ich kriege von einem Verlag, nenne ich jetzt bewusst keinen Namen, mehrere Bücher pro Monat und es sind 3 davon Krimi des Monats. Also da fragt man sich dann schon ein bisschen.
Ich kann euch nur einen Krimi des Jahres anbieten.
Ja, das wäre für mich auch sinnvoll, weil ich lache jedes Mal schon, wenn ich das Päckchen aufmache und denke, ah, schon wieder Krimi, heute kam wieder einer, Krimi des Monats.
Ja. Also wir deutschen Kleinverleger hoffen ja immer noch, dass sich der Markt mal so dreht wie in England, dass wirklich die Kleinverlagsszene den Markt belebt und der Markt von den Kleinverlagen lebt, weil dort ist das einfach so. Und die Großen im Prinzip nur noch auf der Welle mitschwimmen und Lizenzen drucken. Davon sind wir in Deutschland noch ein Stück weit entfernt, aber die Richtung stimmt schon mal tendenziell.
Also ich glaube, das wäre schon so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man mit dem Verlag auch bestimmte Klientel sich dann orientieren kann, also Leseklientel.
Ja.
Das wäre schon eine Vereinfachung, weil ich, wenn ich mir jetzt überlege, ob ich jemals auf einen Verlag geschaut habe, ich glaube, das letzte Mal waren wir Ro, und das ist schon unter Fischer Verlag, aber da konnte man sich dann auch nicht orientieren, weil die bringen ja Kraut und Rüben dann irgendwann, wenn man meint, das ist alles dieselbe Stil, ist es nicht mehr. Also das wäre schon vielleicht nicht schlecht, die Tendenz. Mhm. Wie ist es das eigentlich, kritisieren Kritiker, Literaturkritiker nur die Autoren oder auch die Verlage?
Also in erster Linie natürlich den Autor. Es kommen ganz selten mal Bemerkungen zum Buch selbst.
Ich weiß.
Ja. So zur Haptik oder zum Papier oder so oder zum Cover kommt selten was. Was eigentlich schade ist, weil die Arbeit hört ja nach dem Manuskriptschreiben nicht auf, sondern eigentlich fängt sie dann erst wirklich an. Und ich denke mal, wir würden auch schon ganz gern hören, ob das passt, was wir tun oder nicht. Ne?
Das war nämlich eine Frage, die wir schon vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wo du gesagt hast, Cover und wie groß das Buch ist. Weil mich stört zum Beispiel, wenn ich Buch lese und der Text zu groß oder der Fond irgendwie oder die Druckqualität irgendwie so. Es gibt so Bücher, die haben so die Buchstaben so nebulös, so wie Tageszeitungspapier, so die Schrift drin ist. Mag ich gar nicht lesen, das tut auch den Augen irgendwie weh. Also schon der ästhetische Eindruck ist da irgendwie nicht so. Also ich lege zumindest Wert drauf. Und ich finde schon nicht schlecht, wenn ich eine Kritik lese und dass ein Kritiker auch darauf ein bisschen hinweist, weil für mich ist nichts schlimmer, wenn ich dann ein Buch nehme und das ist so eine kleingeschnittene Tageszeitung und
da muss ich aber sagen, also vom dem Buchstaben her habe ich das Gefühl, dass die Bücher in Deutschland meistens sehr sauber sind. Weil wenn ich ab und zu ein englisches Buch lese, da habe ich das Gefühl, die ja, schmeißen stimmt, so viele Buchstaben in eine Seite und auch so eine komische Schriftbild.
So Raster.
Ja, dass man muss sich ja eh schon konzentrieren, um eine Fremdsprache zu lesen. Ich meine, das Problem haben die Engländer nicht. Aber da finde ich, da passt das ganze Schriftbild dann irgendwie nicht. Und da finde ich, die deutschen Bücher sind meistens, also es ist wirklich meistens. Ja, ich zeig's. Dass es dann doch eher passt. Was mich am meisten stört und was ich dann auch in Kritiken schreibe, ist, wenn ich sehr viele Rechtschreibfehler in einem Buch habe. Beziehungsweise manchmal ist es sogar so, dass es keine Rechtschreibfehler sind, sondern die Satzstellung nicht passt. Also dass zum Beispiel manche Wörter doppelt sind. Da hat man immer das Gefühl, da geht irgend so ein Computer drüber. Nehmen wir mal Word, das leuchtet ja immer an, wenn was falsch geschrieben ist. Aber es würde es nicht merken, wenn zweimal oder dreimal das hintereinander stehen würde. Und ja, die Sachen fallen einem halt beim Lesen auf und so Sachen, wenn die häufig vorkommen, ärgern mich dann. Und da schreibe ich es meistens auch. Aber das schreibe ich dann immer nur in der Kritik, wenn es so oft passiert, dass es mich auch ärgert. Weil es sind immer Menschen dahinter und wenn dann eben ein paar Mal was vorkommt, das glaube ich, könnte ich auch nicht, dass ich ein ganzes Buch dann hat komplett. Wie lekturierst du das eigentlich? Liest du das dann genau durch oder hast du jemanden, der das macht?
Ich habe jemanden, der das macht. Ich habe eine Lektorin, die arbeitet vor, was übrigens sehr interessant ist, weil die hat, wir haben uns so kennengelernt über ihre Kritik meiner ersten Bücher. Mhm. Da hat sie doch sehr kritisiert, dass da noch viele, viele Fehler drin sind. Mhm. Wo ich immer dachte, ey, das kann nicht sein. Du hast das 5-mal gelesen. Das kann nicht sein. Ne? Sie hat aber recht. Mhm. Gut. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, mach du das doch. Und es ist super spannend und schön und vor allem für mich befriedigend, weil ich finde bei ihr genauso viele Fehler.
Mhm. Ja. Auf was achten die denn, die Lektoren? Achten die nur auf die Rechtschreibung oder achten die auch auf diese ganzen Sinngeschichten?
Es ist eine schwierige Sache, natürlich. Rechtschreibung kannst du fast vernachlässigen. Ja. Ja? Also mit Word kann jeder umgehen.
Richtig,
ja. Ausdrucksformen ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Und auch diese berühmten Satzstellungen, klar. Wörter doppelt ist mir jetzt so nicht so oft aufgefallen, kann passieren. Mhm. Und natürlich die ganze Sinnhaftigkeit. Und auch, also wo ich sehr akribisch hinterher bin, wenn ich ein Buch setze, dann lese ich es auch nochmal kapitelweise. Mhm. Und egal wie intensiv das Lektorat war, ich habe immer was zu meckern. Das ist schlimm, aber es ist so. Und gerade im Buchsatz fange ich immer wieder an, Absätze umzustellen oder ja, so in der wörtlichen Rede irgendwie was umzustellen oder so. Ja, oder
aber
so diese
kurz eingeworfen, das sieht man aber. Also ich finde, ist, wenn man so einfach die Schrift überfliegt und die ganzen den Seitenaufbau, das tut nicht weh, das ist schon jetzt untertrieben. Also es macht, also ich finde sehr, sehr ästhetisch ansprechend so Gefühl. Also mir gefällt das, die Schrift
passt. Ja, da hat jetzt der Steffen richtig Glück, dass wir messen jetzt den Lucifer Verlag an einem Buch. Und das passt.
Ja, machst du da Unterschiede? Gibt es die anderen jetzt gruselig oder was?
Ich kenne ja sonst keinen.
Ich mache sowas sonst nicht, aber diesmal schicke ich euch ein Buch ungefragt. Ja? Und es wird das erste des Verlages sein und dann könnt ihr gern drüber herzählen. Man lernt ja mit jedem Buch dazu und wenn ein Buch frisch aus der Druckerei kommt, dann bin ich selten zufrieden. Ich finde immer wieder Sachen, die ich vielleicht doch hätte anders gemacht. Und das schreibe ich mir alles auf und das fließt dann wieder ins nächste Buch ein.
Also so ein Buch ist nicht nur das Baby vom Autor, sondern auch noch von dir.
Absolut. Okay, klar. Das schmeckt man gleich. Ja, und ich habe auch das Talent, ja, ich schlage das druckfrische Buch auf und habe sofort einen Fehler. Ja, das ist einfach.
Aber das kenne ich, wo ich noch die Zeitung gemacht habe damals. Es hat mich mal wahnsinnig gemacht, wie ich es in der Hand hatte.
Ja.
Und es waren ja noch die Anfangszeiten des PCs und man hat sich da wirklich totgearbeitet, um irgendwie so Berichte zusammenzukriegen und das irgendwie. Damals noch schön DTP-Programm, glaube ich, hieß es noch. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Zeug war damals. Und das zusammenstellen, dann kommt es aus der Druckerei und man denkt, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, das ist so. Ist nicht gut fürs Herz, aber nicht zu umgehen.
Ja klar, man muss ja halt dann trotzdem auf dem Markt damit, das hilft ja nicht. Ja.
Noch schlimmer ist, glaube ich, so Gedichte, oder? Weil die sind ja dann ganz wichtig, wie lang und wie groß und warum.
Da halte ich mich raus.
Ist aber dann tatsächlich ein anderer Verlag, dann müsste das sein, oder? Oder müsste es dann jemand einstellen, der da irgendwie mehr Gefühl dafür hat? Oder woran liegt es denn? Weil ich glaube, das ist schon eine andere Geschichte, Gedichtsbände rauszubringen, oder?
Ich selbst würde es mir, also ich lese Gedichte, das ist nicht der Punkt, aber ich würde es mir nicht zutrauen, weil Gedichte sind immer was ganz Persönliches und jeder liest seine Gedichte anders, als es jemand anders lesen würde.
Das stimmt, ja.
Ich merke das selbst auch, ich schreibe auch oder ich habe mal Gedichte geschrieben und wenn das jemand Fremdes liest, ist es nicht mehr dein Gedicht irgendwo, also vielleicht bin ich da auch komisch, aber es ist einfach so. Ja, gerade beim gereimten Wort hat man eine Vorstellung und eine Sinnhaftigkeit, die man gern weitergeben möchte oder vermitteln möchte. Und sowas für jemand anderes zu setzen, da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dran.
Mhm. Wie ist es denn wenn der Autor sich selbst auf den Weg macht und Lesungen machen muss? Ich meine, ein Autor muss ja nicht gleichzeitig auch gut sprechen bzw. lesen können.
Das ist ein ganz toller Punkt. Mein lieber Michael Stissel, seinen Namen darf ich nennen, er wird mir da nicht böse sein. Mhm. Der hatte so eine Angst vor seiner ersten Lesung. Ja, dass ich hätte den so vollpumpen müssen mit irgendwelchen Dingen, bis ich ihn ruhig gestellt hätte. Und ich habe zu ihm echt gesagt, da musst du durch, gehört dazu. Mhm. Geh da raus und lies. Und wenn du dich verliest, dann verliest du dich, was soll's. Und heute ist das kein Thema mehr. Gut, es ist fast ein Jahr her. Und heute geht er da richtig professionell mit um. Ja, das ist, mhm, wenn man was will. Ich sage jedem Autor, mit Manuskript geschrieben haben, ist es nicht getan, da geht es erst los. Mhm. Ja, und wer das wirklich ernsthaft betreiben möchte, ich sage nie, dass man davon leben kann, aber wer es ernsthaft betreiben möchte, der darf nicht ein Buch schreiben und meinen, er ist es. Der muss 3 Bücher schreiben und hoffen, er wird es. Mhm. Und ab dem 4. Buch, wenn du das erste geschrieben hast und irgendjemand sagt, das ist gut, dann kommt ein 2. Buch und es sagt wieder jemand, das ist gut. Dann sind es beim 3. Buch ein paar mehr, die sagen, es ist vielleicht gut. Und wenn du das geschafft hast als Autor, dann kannst du ernsthaft rangehen, dann geht das los. Mhm. Ja, aber dieses Durchhaltevermögen haben halt die wenigsten.
Ja, glaube ich. Ja.
Und wenn du persönlich mit Kritik nicht umgehen kannst, gut, ist egal, was du dann tust, dann musst du dich irgendwo in eine dunkle Fabrik setzen und Kleider nähen oder so. Das ist ein Punkt. Also ein Autor ist irgendwo auch ein Schauspieler und muss ja, wirklich sehen.
Was natürlich schwierig ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ich hocke in meinem Kämmerchen und schreibe ein Buch, weil ich einfach in meiner Gedankenwelt eintauche und dann schickt mich der Verlag auch noch in die böse weite Welt hinaus.
Ja. Und das sage ich jetzt mal als Warnung an alle Autoren, die mir irgendwas schicken wollen. Das mache ich.
Was ist denn da für eine Klientel? Also ich persönlich war noch nie in der Lesung. Hauptgrund ist, glaube ich, ich höre auch keine Hörbücher an. Ich kann dem Zeug nicht folgen. Ich muss das Zeug wirklich selbst noch lesen.
Ja.
Und ich bin auch immer wieder überrascht von Personen, die Bücher so richtig in sich hineinsaugen. Also mit Personen und mit allem drum und dran. Und ich selbst hab vor denen schon Respekt, die mir, weiß nicht, die lesen den dunklen Turm von Stephen King und können mir jeden Protagonisten haarklein erzählen. Ich denke mir, ich weiß gerade, wie der Revolvermann heißt, obwohl ich schon 1000 Mal gelesen habe. Bei der Lesung stelle ich mir halt immer unwahrscheinlich trocken vor und ich frage mich immer, warum man da hingehen sollte, bloß weil der Autor ein paar Kapitel liest. So stelle ich es mir jetzt mal vor. Wie gesagt, ich war noch nie bei einer. Und es scheinen aber doch genug Leute hingehen, sonst müsste man ja keine Lesung machen als Autor.
Also die Qualität der Lesung, die liegt wirklich, wie gesagt, am schauspielerischen Talent des Autors. Zu einer Lesung von, was weiß ich, Reich Ranitzky oder so, wenn der irgendwas in der Mangel hat, würde ich nie gehen. Da habe ich keine persönliche Affinität. Kommt nach Leipzig und guckt euch am Freitag die Lesung von Rona mit Markus Heitz an, dann wisst ihr.
Da gibt es so einen Videopodcast dazu, oder?
Ja, da gibt es von der MarburgCon letztes Jahr habe ich so ein kleines Video. Eine Lesung kann durchaus ein Erlebnis sein. Mhm. Und vor der ersten Lesung braucht kein Autor Angst haben. Das sind eh nur Verwandte und Bekannte. Mhm. Ja, irgendwann hat er vielleicht das Glück, dass sich ein paar Fremde dazu gesellen. Und wenn er ganz viel Glück hat, sitzt er halt irgendwann auf so einer Messe und liest vor fremdem Publikum.
Mhm. Ja, wie lange muss denn der lesen?
Ach, in der Regel eine Stunde.
Also ein kurzer Umriss quasi.
Halbe Stunde bis Stunde, ja. Mhm. Das ist alles gar nicht so wild.
Und dann muss man sich von denen, die da waren, zerreißen lassen.
Jawohl. Es kommen ja dann die üblichen Fragen. Ne? Die erste Frage ist ja immer, wie sind sie denn da drauf gekommen? Und keine Frage, die man nicht beantworten kann. Doch eine Autorin sagte mir mal, ich habe ein ganz großes Problem. In meinen Lesungen sitzen immer Lehrer und Doktoren und die stellen mir Fragen mit irgendwelchen lateinischen Begriffen und ich verstehe die Fragen nicht. Dann kann ich immer nur sagen, lieber Heike, dann schreib doch nächstes Mal ein anderes Buch.
Alles gut.
Das sind dann schon ganz lustige Begebenheiten doch. Mhm. Aber das ist ja auch, was diesen Job oder diesen Beruf ausmacht oder diese Berufung. Da dass man wirklich ganz viel mit Menschen zu tun hat und wenn man da Spaß dran hat und die alle nett sind, weil man selbst nett ist, dann ist das eine feine Sache. Mhm. Eigentlich ist so ein Verlag eine Win-Win-Situation, weil alle, die wir an einem Buch arbeiten, wir wollen ja dasselbe. Wir wollen, dass wir ein gescheites Buch machen, was sich gut verkauft, gut ankommt und die Leute, nachdem sie Geld dafür ausgegeben haben, das Gefühl haben, dass es nicht umsonst war. Mhm. Mhm. Ja. Das wird nicht immer zu schaffen sein, das ist so. Aber ich sag mal, wenn du überwiegend positive Resonanzen hast, dann beflügelt das ja auch.
Bist du bei den Lesungen dabei jedes Mal oder machen die das autark?
Ja, das geht nicht immer. Also bei wenigen Lesungen bin ich dabei. Was hier so in der Nähe ist, bin ich gern dabei. Mhm. Alles, was weit weg ist. Ich kann nicht 600 Kilometer nach München fahren, um da eine Stunde zu einer Lesung zu gehen. Das funktioniert nicht.
Mhm. Ja. Wie sind für dich die Buchpreise? Wir haben ja, glaube ich, die Buchpreisbindung in Deutschland. Sind die zu teuer oder zu billig? Aus Verlagssicht ist jetzt natürlich blöd wahrscheinlich.
Nein, also Bücher sind nicht billig, ganz bestimmt nicht. Aber es steckt ja auch eine gewisse Qualität dahinter oder sollte dahinter stecken. Mhm. Ja. Das, was da geschehen ist, bis so ein Buch erscheint, das sollte auch honoriert werden, denke ich. Mhm. Ja, und das sind ganz, ganz viele Stunden, die sich jemand Gedanken macht, was er schreibt und warum er es schreibt. Und es sind dann nochmal ganz viele Stunden, wo sich jemand Gedanken macht, wie soll das Ganze aussehen. Mhm. Und das kriegt man nicht für Taschengeld, das ist einfach so.
Ja, honoriert das die Buchpreisbindung?
Die Buchpreisbindung ist für mich eines der großen Geheimnisse Deutschlands. Da kann ich nicht viel zu sagen. Mhm. Ich weiß nicht, für wen die gut ist, keine Ahnung. Mhm. Denn ein Verlag sollte ein wirtschaftliches Unternehmen sein, wie jedes andere auch. Und ich weiß nicht, warum uns jemand bei der Hand nehmen möchte, um uns zu erzählen, was unser Buch kosten soll.
Finde ich schön, dass du das auch nicht verstehst, weil ich wundere mich immer, wenn ich zwei Taschenbücher von zwei verschiedenen Verlagen kriege, die beide gleich groß aussehen, jetzt so als Leser, und das eine kostet 9,95, das andere 12,95, kapiere ich nicht. Also ich rede jetzt von großen Verlagen, die sowieso dann gleich behandelt werden sollten von irgendwelchen Gesetzen.
Keine Ahnung. Ja. Vielleicht hatte auch jemand den Hintergedanken, eine erste Form des Sozialismus in Deutschland einzuführen. Mit dem Gedanken, dass das Buch an der Nordsee genauso viel kosten muss wie unten in Bayern. Und,
wahrscheinlich, ja.
Ja, und da bloß niemand dazwischen funken darf. Nein, nein, Buchpreisbindung ist schon eine feine Sache für ein paar Leute, die da richtig Geld mit verdienen. Mhm. Es sind aber nicht die Autoren und die Verlage. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat, der wird wahrscheinlich auf Sylt seine Schäfchen im Trocknen haben.
Also ich persönlich muss sagen, ich finde Bücher auch nicht so teuer, weil ich kenne zwar die Arbeit dahinter nicht, aber ich denke immer dran, was so ein Buch, und ich war früher fast nur Hardcover gekauft, es hat lange gedauert, bis ich zu Taschenbüchern gegangen bin, weil ich Hardcover, die machen sich halt im Regal schöner. Aber es war für mich dann immer so, wenn ich irgendwas gezahlt habe zwischen, jetzt sagen wir es mal in Euro, zwischen 10 und, weiß nicht, 25, 30 Euro, man hat dann auch eine gewisse Anzahl an Stunden, sofern es gut ist, Spaß an der ganzen Geschichte, also eine Unterhaltung. Und dadurch relativiert sich der Preis auch wieder ein bisschen, wenn ich das in Stunden umrechne.
Ja.
Man ärgert sich natürlich, wenn man jetzt, weiß nicht, 20 Euro für ein Buch ausgegeben hat und man hält es dann von Anfang an für das Schlechteste der Welt, dann hat man natürlich Pech gehabt. Aber das hat man ja öfters beim Geld ausgeben.
Aber das hast du doch im Kino genauso.
Richtig, genau. Ja.
Und da zahlst du fast dasselbe Geld für 2 Stunden Filmvergnügen.
Genau, ja.
Und mit ein bisschen Glück hast du hier 8 bis 10 Stunden Lesevergnügen.
Ja.
Ja, so kann man das sehen. Ja, doch, ich sehe es auch.
Ja, genau.
Das ist einfach, das mit diesem Hardcover ist eine interessante Sache, weil darüber habe ich mir am Anfang ganz viele Gedanken gemacht. Ich bin kein Freund von Taschenbüchern. Und kann es mir aber als Kleinverleger nur leisten, Taschenbücher herauszugeben. Mhm. Und habe eben krampfhaft nach einer Möglichkeit gesucht, da irgendwie ein Zwischending zu machen. Also Taschenbücher, die nach dem Lesen nicht aussehen wie Taschenbücher. Mhm. Und deswegen werden unsere Bücher auch niemals billig sein, weil dieses Saftkörperkonzept, was ich da jetzt fahre, das kostet einfach ein bisschen mehr.
Macht das so viel aus, echt? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also jetzt vom Preis her.
Ja, es macht schon was aus.
Die machen Menge.
Dafür kann man das Buch auch 10 Freunden geben und wenn man es zurückbekommt, ist es immer noch lesbar.
Das ist aber eigentlich geschäftsschädigend, oder?
Es ist schon. Ja.
Also ich bin da, nein, ich bin zurzeit also
auch, darüber werde ich heute Nacht nachdenken.
Ja. Nein, ich bin da am Überlegen. Es ist eigentlich, ich bin gerade am Scheideweg zwischen Buch in der Hand halten, das, was ich immer noch für hochwertiger empfinde, als durch Zufall habe ich auch so einen schlauen Kindle und ich habe, glaube ich, schon mal ein halbes Buch drin gelesen. Ich werde noch nicht ganz warm damit. Aber ich denke halt eben einfach drüber nach. Nicht nur, weil keine armen Bäume mehr sterben, das ist ein anderes Thema. Und da bin ich zu wenig ökologisch, um über die Bäume nachzudenken. Aber zum einen, für einen Verlag, glaube ich, ist doch ein E-Book eine ziemlich geniale Sache, weil man eine Datei braucht, die quasi verteilt wird. Und zum anderen habe ich bis jetzt noch keine, vom Nachdenken her, noch keine Möglichkeit gefunden, ein E-Book zu verleihen. Ein Buch kann ich, das Nahzeitprojekt kann ich dem Waldemar nachher in die Hand drücken und sagen, lies es. Beim E-Book hätte ich Schwierigkeiten.
Kannst du, glaube ich, einmal.
Tatsächlich?
Glaube ich zumindest. Ich bin da jetzt.
Also bei Kindle kannst du jemand deine ID schicken, die das dann mitlesen kann und dir dann wieder zurückgeben kann. Aber, glaube ich, nur einmal.
Ja, toll, ein Buch kann ich aber, bis es zerflettert.
Der Punkt ist ja jetzt, wenn wir mal beim Kindle sind, dass es die Software für jedes Endgerät gibt, was irgendwie auf dem Markt ist. Mhm. Und diese Software nicht nur DRM geschützte Ware nimmt. Mhm. Das heißt, also ganz klare Erfahrung, ich gebe heute das E-Book raus und in 2 Tagen findest du das auf allen einschlägigen Portalen, wo du es frei runterladen kannst.
Echt wahr?
Um es dann fröhlich zu verteilen. Das ist einfach ein Fakt.
Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also gut, vielleicht sind wir jetzt anständig.
Und ich zahle noch.
Das ist einfach ein Punkt. Ja, da ärgert man sich die erste Zeit drüber. Und dann irgendwann musst du damit leben, wie viele andere Branchen auch. Es ist jetzt so, wir haben auch einen eigenen Buchshop eröffnet, wo ich mit anderen Kleinverlagen zusammenarbeiten werde. Wir werden generell DRM frei anbieten, weil das einfach keinen Sinn macht. A ist dieses DRM, mein Gott, da gibt es so viel Software, die das knackt, das ist überhaupt kein Thema. Auf der anderen Seite versperrst du den wenigen ehrlichen Lesern dann noch die Möglichkeit, das Buch auch wirklich mal zu verleihen oder so. Oder mal jemand zu geben. Und da habe ich gesagt, das machen wir gar nicht. Derjenige, der es kaufen will, der kauft es auch. Wer es nicht kaufen will, findet immer eine Möglichkeit, das Buch nicht zu kaufen.
Richtig, ja.
Das ist wie trotzdem lesen zu lesen zu können, ja. Und warum soll ich den, der es kauft und lesen möchte, noch dafür bestrafen, dass er es kauft?
Warum sind denn eigentlich E-Books nur ein bisschen billiger als die gedruckten? Weil normalerweise hat man eine Datei und gut ist es, man muss kein Papier bedrucken. Ja.
Das darfst du nicht fragen, weil meine E-Books sind deutlich günstiger als das gedruckte Buch.
Okay.
Das hängt, glaube ich, von den Verlagen ab, auch bei Amazon.
Ja, weil das ist meistens immer so 1-2 Euro billiger und ich denke mir immer, das ist doch eine Frechheit.
Das ist eine Frechheit, da hast du recht.
Ich habe jetzt 2 Bücher auf dem Kindle gelesen, also auf dem iPad Kindle. Und ich muss sagen, mir geht ein Punkt da ab und zwar nämlich diese, weil dort kannst du ja den Fond einstellen, wie du lustig bist. Also dort hast du auf einmal keine Absätze und mittendrin hört dann was auf und auf der nächsten Seite fängt es an mitten im Satz. Also dieser Schnitt, was wir vorhin hatten, diese Zeichen, Schriftzeichen und Schnitt von den Absätzen, das geht total verloren, weil du das, die Größe selber einstellen kannst. Das war ein bisschen schade bei dem einen Buch. Ist wieder da, habe ich da glaube ich auch gelesen. Das kann man drauf haben, will ich auch nicht weiter verleihen. Als ich das Buch in der Originalland gesehen habe, wie dick und groß das war und wie das auf dem Kindle aussah, hat man ein ganz anderes Gefühl
dazu. Also ich muss auch sagen, ich habe immer noch, ich liebe es, ein Buch aufzumachen und dann auch den Fortschritt in dem Buch zu sehen. Weil ich hatte mal sein Lesezeichen drin und am Abend liegt man wieder im Bett und
sieht den Kindle nicht.
Auf einmal hupst du fertig. Elektronisch, da weiß man nicht, wie dick es ist und ja, wir sind noch zu analog.
Ja.
Das ist aber so, weil das elektronische Buch nimmt einem auch ein bisschen die Lust am Lesen, habe ich manchmal das Gefühl. Weil man fängt an, drin zu lesen, ist vielleicht mit dem Lesen an sich nicht ganz glücklich. Und wenn das Buch dann auch nicht sofort anspringt, wie man es gern hätte, geht man einfach zum nächsten, weil man hat ja 20.000 Stück da drauf. Ist ja egal. Ja. Bei einem Buch, was du dir wirklich als Printbuch gekauft hast, machst du das nicht.
Stimmt, genau, das stimmt. Das ist auch noch ein Aspekt. Ja. Weil ich quäle mich dann immer durch 100 Seiten mindestens, weil ich mir denke, jetzt kriegt er noch die Kurve, der Autor.
Ja. Und es ist ja so, die meisten Bücher kriegen ja die Kurve.
Ja, genau, ja, richtig.
Ja. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, Urheberrecht, jetzt wird da ziemlich viel diskutiert über Urheberrecht und wie das alles dafür geteilt wird. Wie ist denn das bei dir, wenn ein Autor dir ein Buch gibt und das veröffentlicht? Übertritt er da die Rechte an dich oder welche Rechte übergibt er denn an dich? Wie ist denn da so für Dummies erklärt?
Also für eine gewisse Zeit übergibt er mir natürlich das Recht an dem Text, damit ich mit dem Text überhaupt arbeiten darf. Ja, ich werde nicht das Risiko eingehen, da irgendwie vertragslos ein Buch zu erstellen und dann ein paar hundert Stück zu drucken. Und wenn es fertig ist, sagt der Autor, die Rechte liegen ja bei mir, gib mir mal schön das Buch und dann gucken wir mal weiter. Nein, es muss für beide Seiten passen. Ja? Mhm. Der Autor weiß von vornherein, worauf er sich einlässt. Die Konditionen sind klar und ich muss ja auch Rechtssicherheit haben und muss wissen, was ich darf und was ich nicht darf. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, nach über 10 Projekten jetzt gab es da noch nie Probleme, also in keinster Weise.
Wenn eins von solchen Büchern mal verfilmt werden sollte, geht es dann auch über dich oder vermittelst du das an den Autor oder gehen da irgendwelche...
Solange die Rechte beim Verlag liegen, klären wir das natürlich alle gemeinsam. Also ich würde da den Autor nie außen vor lassen. Wir haben im Moment ja den Fall, ein Buch wird ja jetzt vertont als Hörbuch. Und das war von vornherein im Verlag im Vertrag klar geregelt, wie das Ganze funktionieren könnte. Und die Diskussion darüber war sehr kurz. Also das passt schon.
Da gibt's, beeinflusst du das auch so wie das Buch selber, so ein Audiobuch? Mit wer darf sprechen und Stil oder ist das dann eher dann den Autor überlassen oder ist jemand anderen?
Nee, also dieses Projekt läuft vollständig über den Verlag. Da hat der Autor jetzt gar keinen Einfluss drauf gehabt. Na gut, das ist auch wieder ein Thema für sich, da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Okay. So ein Hörbuch, das ist schon, also ich selbst bin Fan von Hörbüchern und ich habe einfach gedacht, das Buch musst du mal vertont haben, du willst es mal hören. Und an diesem Hörbuchprojekt habe ich jetzt wirklich über ein Jahr dran rumgehampelt, auf Deutsch gesagt, weil das echt spannend war. Und ich bin sehr glücklich, dass es jetzt letztendlich irgendwie geklappt hat. Ja.
Interessant.
Es hätte mich durchaus ruinieren können, wenn ich das gewollt hätte. Aber jetzt, ich denke mal, im April wird es verfügbar sein, dann schicke ich euch gerne mal rüber.
Also ich höre eigentlich ganz gerne Hörbücher schon.
Ja, ich brauche Musik.
Ja. Ach gut, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, Steffen. Wir haben es wieder mal geschafft, die dritte Sendung länger zu machen als die zweite. Und die war schon länger als die erste, was ich ziemlich interessant finde. Und ich fand es aber jetzt auch ein super schönes Pilotprojekt. Wir haben uns auch vorher schon gesagt, wenn es klappt, du warst ja unser Prototyp. Und deswegen nochmal der Dank, dass du sofort drauf angesprungen bist. Es war ja wirklich nur eine kurze Frage von mir an dich und du hast gleich zugestimmt. Und dann habe ich ja nur noch nach dem ersten Podcast nochmal dumm nachgefragt, ob du immer noch willst. Du hast natürlich dann auch jederzeit, musst es nur sagen, eine weitere Plattform, vor allem wenn wir dann mehrere Hörer haben, weil das wollen wir nicht ausklammern. Also du bist immer wieder gerne, es hat Spaß gemacht, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch viel Spaß gemacht.
Ja, also ich bin ja, wie gesagt, immer für Experimente offen. Das hier war ja wieder mal eins.
Das war wieder mal eins, ja.
Nein, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt einigermaßen anständig rüber.
Hoffe ich auch, ja. Wir lassen uns immer erst überraschen, wenn wir es dann mal wieder anhören. Wobei, ich höre es mir gar nicht mehr an.
Es ist, ich werde es ja sehen. Zur Not melde ich in der Woche das Gewerbe ab und muss dann doch unter anderem da.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch gar nicht getraut. Ich habe ja heute schon gepostet, heute Abend kommt die dritte Folge mit einem Gast.
Nicht live,
also wir sind ja nicht live im Stream. Ich habe wirklich überlegt, soll ich gleich dazu schreiben, wer, nachdem war, nee, vielleicht klappt es doch nicht. Aber ich finde echt schön, dass es geklappt hat, ja.
Ist von deiner Seite noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder sollen wir das auf nächste Mal verschieben?
Also bestimmt 1000 Sachen, aber ich glaube, die sind jetzt unrelevant, sonst hätte ich sie im Kopf. Mhm. Ich denke mal, das Experiment wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und wenn irgendwelche Fragen offen sind, klären wir die mit Sicherheit ein andermal.
Genau, richtig. Hast du dir unsere ersten beiden Podcasts angehört?
Jawohl.
Haben sie dir gefallen?
Jawohl.
Mal Live-Feedback?
Wir vertragen Kritik.
Nein, also ich finde das wirklich gut und ich wünsche euch ganz, ganz viele Hörer. Leser ist meine Sache. Mhm. Und drück euch die Daumen, dass sich das Projekt entwickelt und es vorwärts geht.
Dankeschön.
Ganz klar.
Danke.
Alle und vor allem auch für die, die jetzt nach mir kommen.
Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Also was wir demnächst bald haben, was ich sehr interessant finde, das wissen wir jetzt schon, eine Kollegin von Waldemar, beziehungsweise eine Ex-Kollegin von mir, weil wir haben uns ja in der Firma kennengelernt, die ist jetzt für 3 Monate nach Japan gegangen. Aha. Und die ist hier ja auch aus dem tiefsten Bayern und da werden wir wohl mal eine Sendung machen, dann auf Sonntag verlegt, weil müssen wir die Zeitverschiebung natürlich berücksichtigen, über den Kulturschock eines bayerischen Mädels im tiefen Tokio. Und ich habe schon viel von ihr gehört und das muss echt eine andere Welt sein da drüben. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass sie in einem Schneegebiet war, weil sie da irgendeine Firma angeschaut haben und die sind wirklich so dekadent, die Japaner. Die räumen die Straße nicht vom Schnee, sondern die nehmen da Grundwasser, haben Düsen in der Straße und haben da aufgewärmtes Grundwasser mit 15 bis 20 Grad und spritzen damit ihre Straße und dadurch ist die von Schnee frei und das finde ich schon sehr, sehr dick.
Ja, oh Gott, aber die sparen sich das Salz.
Die sparen sich das Salz, genau. Die Pflanzen.
Könnte man ja auch boshafterweise sagen, die haben ja drumherum genug warmes Wasser im Moment.
Ne? Ja, genau. Stimmt auch wieder, ja genau. Wahrscheinlich sparen sie sich da sogar
das leuchtet Salzen. Die Straße auch.
Aber sie sind halt sehr technikaffin. Aber egal, das soll dann, also kannst du dir dann anhören, das wird bestimmt lustig, vor allem kennen wir die schon jahrelang.
Kimono, oder?
Ja, das wird bestimmt spannend. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas danach? Wenn hast du noch irgendwelche Themen für heute oder lassen wir es jetzt einfach mal?
Ach, das war jetzt eigentlich so rund.
Ist lang genug. Okay.
Rund genug.
Ja.
Wenn wir jetzt noch irgendwas Albernes hier reinbringen.
Dann kann ich eigentlich nur, dann machen wir hier jetzt auch den Abschluss. Dann danke ich nochmal dem Steffen.
Ich danke auch.
Ja, sehr herzlich. Und natürlich dem Waldemar und meiner Wenigkeit und an die Hörer. In 2 Wochen werden wir es wieder versuchen. Wie, wissen wir noch nicht. Wir sind da immer ziemlich konzeptlos, aber bis jetzt klappt es ganz gut. Und somit vielen Dank an alle, die uns anhören wollen. Und das war quasi der 3. Podcast von Hysterica und der 4. wird mit Sicherheit folgen.
Steffen, alles gut an dich.
Tschüss. Ich danke euch sehr und toi, toi, toi.
Danke. Also dann. Tschüss. Ciao.